Wir lesen also im Epheserbrief im 6. Kapitel, dort von Vers 10 ab. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber greift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Amen. Liebe Gemeinde, Schlaraffenland wäre schön. Die Brüder Grimm erzählen von jenem Paradies, in dem einem die Brattauben in den Mund fliegen, die Bratwürste auf den Zähnen wachsen und Faulheit zu den besten Tugenden gehört. Aber das alles ist nur fröhlich fabuliert. Der Wunsch als Vater der Gedanken ist noch lange keine Wirklichkeit. Schlaraffenland ist Märchenland. Oder Fantasia wäre schön. Michael Ende, der Bestsellerautor, schreibt von einem Land, in dem ein Elfenbeinturm steht, in dem eine Prinzessin wohnt und Gnomen und Nixen zu Hause sind. Aber das alles ist nur munter berichtet. Tor, wer dorthin die Augen blinzelnd richtet, sich über Wolken seinesgleichen dichtet, könnte man mit Goethe spotten. Fantasia ist Fantasieprodukt. Es bleibt dabei, dass unsere Lebenswelt, in der wir zu leben haben, dass unsere Lebenswelt ein Kampffeld ist. Keinem wird etwas geschenkt. Niemand wird etwas gegeben. Jeder an seinem Platz hat den Kampf auszufechten, den Kampf, der anscheinend ihm verordnet ist. Der Lehrling gegen seine Kameraden, die ihn dauernd sticheln und wegen eines frommen Aufklebers auf den Arm nehmen. Der Angestellte gegen seine Kollegen, die ihn belächeln und ihn ins Leere laufen lassen. Oder der Chef gegen seine Konkurrenten, die ihn schadenfreudig überflügeln und ihm dennoch eines auswischen. Oder der Vater gegen seinen Sohn, der ihn total ausnimmt und dennoch für dumm verkauft. Oder der Großvater gegen seine Enkel, die ihn ins Altenheim abschieben und dennoch keinen Pfennig zahlen wollen. Jeder hat seine Blessuren weg. Die blutenden Wunden und inneren Verletzungen, die wir dabei davongetragen haben, tun weh, entsetzlich weh. Heinrich Heine hatte recht, wenn er gesagt hat, die ganze Welt ist ein Lazarett. Aber wissen wir denn noch, dass wir nicht nur gegen das Böse zu kämpfen haben, sondern gegen den Bösen? Wissen wir denn noch, dass wir nicht nur gegen Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern gegen den Leibhaftigen? Wissen wir denn noch, dass wir nicht nur gegen die gemeinen Attacken der Zeitgenossen zu kämpfen haben, sondern gegen die listigen Anschläge des Widersachers? Unser Hauptkampf ist der Machtkampf gegen den Teufel. Ich weiß, manche mögen dieses Wort nicht. Sie wollen kein mittelalterliches Gerede. Unsere entzauberte Welt habe keine Teufel mehr. Sicher lässt der Apostel mit sich darüber streiten, ob denn etwa Albrecht Dürer ihn so scheußlich und buchstäblich hat darstellen dürfen. Aber nicht darüber, dass es in jedem Leben diesen Versuchungskampf gibt. Sicher lässt der Apostel mit sich darüber streiten, ob denn Martin Luther im Kloster dort in der Dämmerung den Gott sei bei uns erblickt und das Tintenfass nach ihm geworfen. Aber nicht darüber, dass dieser Luther mit dem Evangelium dem Teufel Paroli geboten hat. Sicher lässt der Apostel mit sich darüber streiten, dass manche Schriftsteller des Guten so viel vom Bösen reden, aber nicht darüber, dass dieser Durcheinanderwirbler kräftig am Wirbeln ist. Paulus malt nicht den Teufel an die Wand, wenn er sagt, das Duell mit ihm bleibt keinem erspart. Den Kampf mit dem Widersacher muss jeder aufnehmen. Der Böse ist auch unsere tödliche Bedrohung. Es gibt gegenwärtig Gefahren für unseren Wald, wenn der saure Regen nicht zu stoppen ist. Es gibt gegenwärtig Gefahren für unsere Umwelt, wenn die Reaktoren nicht sicherer gemacht werden können. Es gibt gegenwärtig Gefahren für unseren Frieden, wenn die Machthaber keine Brücken mehr bauen können. Aber die Gefahr aller Gefahren ist der Widersacher Gottes. Doch die Gefahr aller Gefahr ist der Widersacher Gottes. Deshalb hat auch Luther mit dicken Lettern unterstrichen, jeder Christ soll wissen, dass er mitten unter den Teufeln sitzt und dass er ihm näher ist als Rock und Hemd. Aber auch das andere soll der Christ wissen, dass er vor diesem Feind nicht in die Knie gehen muss. Keiner ist dem Widersacher schutzlos ausgeliefert. Es gibt eine Rüstung, die rettet. Und davon ist doch heute Morgen hier die Rede. Es gibt eine Rüstung, die rettet, nämlich die Waffenrüstung Gottes. Nur drei Teile aus der Fülle des Ganzen, nur drei Teile wollen wir uns näher anschauen. Nämlich den stoßfesten Helm und dann die kugelsichere Weste und die marschbereiten Schuhe. Und erlauben Sie mir, dass ich dabei hart an dieser Bildrede bleibe. Also zum Ersten der stoßfeste Helm. C.S. Lewis, der messerscharfe Denker und mitreißende Schreiber aus England, hat in seinem Büchlein Anweisungen an einen Unterteufel versucht, die teuflischen Praktiken zu demaskieren. Dort wird also von einem diabolischen Helfershelfer berichtet, der dafür sorgen soll, dass die Menschen, dass die Christen auch die richtige Kopfbedeckung tragen. Etwa damals einen Zylinder, der ihnen ein würdiges Aussehen gibt, oder ein Barett, das sie zu einer klerikalen, kirchlichen Person stempelt, oder auch ein schwarzes Kopftuch, das die Gemeinschaftsleute munter und schön herausputzt. Nur dies eine darf auf keinen Fall geschehen, dass sie nach einem Kopfschutz greifen, denn die Schläge des Teufels gehen auf den Kopf. So ist es bis heute. Die Schläge des Teufels gehen auf den Kopf. Das sind zum Beispiel die Schicksalsschläge, so wie bei einem Hiob im Lande Uz. Mit einem Schlag verlor er 7 Söhne und 3 Töchter. Es müssen gar nicht so viele sein. Da genügt doch schon der einzige Sohn, der auf das Motorrad steigt, der losbrecht und die nächste Kurve nicht kriegt und dann nie mehr nach Hause kommt. Da genügt doch schon die Tochter im Hause, die sich zu den Eltern querlegt, die dann einfach die Koffer packt und zu ihrem Freunde zieht und nichts mehr von sich hören lässt. Schicksalsschläge nehmen einem die Besinnung. Oder da sind die Krankheitsschläge wie bei einem Gelähmten am Teich Bethesda. 38 Jahre lang lag er auf seinem Schragen. Das müssen gar keine 38 Jahre sein. Da genügen schon 4, 5, 6 Jahre im Rollstuhl. Ja, da genügen schon 3, 4 Stunden jede Nacht, wo man nicht schlafen kann, wo die Leiden und Schmerzen kommen und wo man nicht weiß, wie denn das alles noch ausgeht. Krankheitsschläge lassen einen taumeln. Und da gibt's die Versuchungsschläge, so wie bei der Eva im Garten Eden. Sollte Gott gesagt haben, dass wir nicht essen? Sollte Gott gesagt haben, dass wir nicht leben, lieben, das nehmen, was man kriegt? Sollte Gott gesagt haben, dass man nicht töten, morden oder abtreiben kann, das, was einem nicht passt? Sollte Gott gesagt haben? Diese Schläge, die stürzen einen zu Boden und hauen einen um. Kein Kopf, nicht einmal der stärkste Dickschädel ist diesen Teufelsschlägen gewachsen. Wenn wir am Boden sind, hat der Teufel leichtes Spiel. Weil dem so ist, liebe Freunde. Deshalb schauen wir doch uns um nach einem Helm. Keinem Schutzhelm aus Plastik, keinem Stahlhelm aus Stahl, sondern ein Rettungshelm aus der göttlichen Rüstkammer. Ein Helm, der dies aushalten könnte. Genau den gibt es aber. Das Alte Testament spricht von dem Koba Jeshua. Das heißt Helm des Heils und der Rettung. Gott selber hat ihn auf seine Tauglichkeit überprüft. In Jesaja 59 heißt es, Gott setzt den Helm des Heils auf, als er aufbricht, sein Recht in dieser Welt durchzusetzen. Dieser Helm des Heils heißt Jesus Christus. Doch so heißt er Jesus Christus. In Jesus setzt er nämlich sein Recht durch. Auf Jesus gehen alle Vernichtungsschläge. Mit Jesus bin ich selbst im Trommelfeuer des letzten Gerichts geschützt und geborgen. Sicher. Man kann den Namen Jesus auf den Lippen tragen, so wie die Motorradstars am liebsten ihre Integralhelme am Ellenbogen zur Schau tragen. Aber das nützt nichts. Man muss sich darin bergen. Man muss sich darin verstecken. Man muss darin geschützt sein. Ja, man muss geradezu in diesem Jesus sein Gesicht verlieren. Das meint der Apostel, wenn er sagt, zieht an den stoßfesten Helm des Heils. Und das Zweite, nämlich die kugelsichere Weste. In den Anweisungen an einen Unterteufel von C.S. Lewis erfahren wir eine weitere Teufelei. Dieser diabolische Helfershelfer soll den immer verängstenden und ungeschützten Menschen einen Schutzpanzer anbieten, andrehen, ein Schutzpanzer, der aus dem schmutzigen Waffenhandel stammt. Zuerst den Panzer der Lüge für die, die meinen, sich die Wahrheit nicht leisten zu können. Leute also, die etwa dem Finanzamt gegenüber nicht nur die halbe Wahrheit, sondern die ganze Lüge sagen, die nützen es doch nur aus und drehen die Steuerstraube noch fester an. Man darf sich nicht immer in die Karten gucken lassen. Oder da ist der Panzer der Unbarmherzigkeit für die, die im Leben weiterkommen wollen. Man kann nicht alles das zu Herzen nehmen, was einem begegnet. Unsere Arbeitshände vertragen keine Samthandschuhe. Man muss rücksichtslos in dieser Welt vorgehen. Übrigens hat dieser Panzer viel Luft an den Schultern, damit viel Platz bleibt zum kräftigen Achselzucken. Was schert's mich? Was geht's mich an? Jeder ist sich selbst der Nächste. Und dann gibt's den Panzer der Selbstgerechtigkeit. Der liegt auf dem Ladentisch dieses Helfershelfer. Der Selbstgerechtigkeit für die, die diese moralische Gefühlsduselei kräftig satt haben. Wer erfolgreich sein will, der darf nicht zimperlich sein. Ein verunsichertes Gewissen macht nur lebensuntüchtig. Man darf sich keine Schuldgefühle einreden lassen, so heißt es heute. Man darf sich keine Schuldgefühle einreden lassen. Und schließlich existiert noch eine speziell kirchliche Ausgabe, ein Panzer der Religiosität, unter dem man sagen kann, was wollen Sie eigentlich? Auch wenn ich keine Bibel lese, auch wenn ich nicht so oft bete, auch wenn ich nicht zur Kirche gehe, ich glaube an Gott trotzdem. Panzer en masse, die uns auf den Leib geschmiedet sind und keine Druckstellen abgeben. Aber sie stammen aus dem Arsenal des Diabolos. Sie kommen aus dem schmutzigen Waffenhandel. Mit ihnen gehen wir im wahrsten Sinne zum Teufel. Es gibt doch nur eines, sich wirklich zu entrüsten. Diese Lüge, diese Unbarmherzigkeit und Gottlosigkeit, sich vom Leibe zu reißen und nach der Gerechtigkeit Ausschau zu halten. Und diese Gerechtigkeit, die entdecken wir bei diesem lebendigen Gott wieder. In Jesaja 59 heißt es dann noch einmal, er zieht Gerechtigkeit an wie einen Panzer. Und dann kommt dieser Gott in seinem Sohn auf diese Welt. Hinterhalte werden ihm gelegt. Von allen Seiten wird er beschossen. Am Kreuz geht es sogar durch den Kugelhagel des Todes. Aber dieser Panzer der Gerechtigkeit, der erweist sich als kugelsicher. Seit Golgatha, wo der Sünder gerettet und die Sünde gerichtet ist, seither gibt es den Panzer der Gerechtigkeit. Auch er heißt Jesus Christus. Unter ihm bin ich gegen alle Anschuldigungen gepanzert, denn wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier. Und wenn sie sagen, du bist doch auch nicht besser als die anderen, Gott ist hier. Und wenn sie sagen, siehst du, in deiner Krankheit hast ja auch keinen anderen Helfer, Gott ist hier. Und wenn sie sagen, das alles, was in deinem Leben passiert ist, ist nicht kleiner, als es in meinem passiert ist, so weiß ich, Gott ist hier. Und wenn sie sagen, du bist derselbe Todeskandidat wie alle Menschen, so weiß ich, Gott ist hier. Das meint Paulus, wenn er mahnt, wenn er bittet, zieht an die kugelsichere Weste der Gerechtigkeit. Und auch dies Dritte, nämlich der marschbereite Schuh. Bei seiner letzten Anweisung hat der diabolische Helfershelfer ein leichtes Spiel. Er soll die Christen darin bestätigen, dass sie merken, das Wort Stress ist eine Erfindung des Zeitgeistes. Der Heilige Geist sagt, ruhet ein wenig. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, auch im Reiche Gottes. Deshalb macht's euch gemütlich. Ziehe die Schuhe aus, schlüpft in die Filzpantoffeln. Das Feuerchen des Evangeliums wird euch wärmen, wenn ihr kalte Füße bekommen habt. Deshalb haben sich viele zurückgezogen, haben die Schuhe ausgezogen, die Hausschuhe angezogen und die Spieluhr aufgezogen, die die schönste und bekannteste und beliebteste Friedensmelodie abspielt, nämlich lasst mich in Frieden, lasst mich in Frieden. Aber der Apostel will seine Leute nicht im Sessel, sondern auf der Straße. Er will nicht, dass sie sich zurückziehen, sondern dass sie losziehen. Fertig sollen sie sein, gestiefelt und gespornt zu treiben das Evangelium. Friedenskämpfer ist nicht unser Auftrag. Der Frieden ist schon lange erkämpft durch Jesus am Kreuz. Friedensträger sollen wir sein. Friedensträger, die diese Botschaft weitertragen. Friede sei mit euch. Hinein in die Familie, wo man seit Wochen wie Katz und Maus lebt. Friede sei mit euch. Hinüber zum Nachbarn, den man seit Monaten nicht mehr grüßt. Friede sei mit euch. Hinein in diese Welt, wo man sich nicht mehr verständigen kann. Friede sei mit euch. Nur müssen wir diesen Friedensträger, diesen Friedenskönig Jesus wieder bekannt machen. Der den Frieden zwischen Gott und uns eröffnet und deshalb auch den Frieden zwischen den Menschen ermöglicht. Frieden ohne Jesus ist ein blasses Wort, eine leere Hülse, eine taube Nuss. Paulus hat sich diese Wanderschuhe umgebunden. Er ist losgezogen durch halb Europa. Andere haben es ihm nachgemacht. Jetzt sind wir dran. Deshalb zieht an die marschbereiten Schuhe des Evangeliums und die kugelsichere Weste der Gerechtigkeit und den stoßfesten Helm des Heils. Übrigens, das alles ist gratis. Jesus hat mit seinem Blut dafür bezahlt. Die Waffenrüstung Gottes gibt es zum Nulltarif. Nur eins, bitten müssen wir. Darum bitten und sagen, Herr, schütze mich, wenn ich jetzt wieder nach Hause gehe. Morgen, wenn es zur Schule und in den Betrieb geht. Dann, wenn es ins Krankenhaus geht, Herr. Dann, wenn es auf meine letzte Wegstrecke geht, Herr, schütze mich, du bist mein Schutz. Amen.